Eine Sache ist klar, wir Deutschen sind Weltmeister im Verdrängen. Es gibt unzählige andere Kulturen und Länder, in denen dieses Thema gar kein besonderes Thema wäre. Und wir könnten eigentlich darauf verzichten. Wahrscheinlich würde gar keiner kommen, weil Sterben in vielen anderen Kulturen mit zum Leben gehört, aber nicht in unserer. Und das andere ist, und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber auch miteinander sprechen, ist, dass auch als Christen eine ganz große praktische Unwissenheit herrscht, eine Unsicherheit. Kann ich denn wirklich ganz getrost sagen, ich bin ein Mensch der Ewigkeit, ich komme in den Himmel? Auch Christen wissen das oft nicht wirklich. Und ich werde nachher nicht nur einladen, unser Leben ohne Wenn und Aber an Jesus festzumachen, sondern ich werde auch die unter euch einladen, die sagen, ich habe immer wieder mal Zweifel und im Alter, dann kommt die Unsicherheit hoch. Bin ich denn wirklich ein Mensch, der bei Gott endet? Nimmt mich Gott bedingungslos an, obwohl er doch mein ganzes Leben kennt, auch alles, was in meinem Leben nicht gut gelaufen ist. Ja, und laut einer Umfrage von Emnit, wird immer wieder mal gemacht, da behaupten 75% der Deutschen, sie würden gerne schnell von dieser Erde sich verabschieden. Ohne Wenn und Aber, ruckzuck weg vom Stuhl fallen, Leiden, Krankenhausaufenthalt oder im Altenheim noch 20 Jahre verbringen, das will keiner. Und das wollen, ich glaube, 95% aller Männer speziell nicht. 76% geben an, sie würden einem Freund im Sterben begleiten, zu Hause oder einen Angehörigen bis zum Tode. Und nur 8% möchten gerne mit allen möglichen Mitteln, die die Wissenschaft und die Medizin uns bietet, am Leben erhalten werden, solange es irgendwie geht, gleich unter welchen Bedingungen. Und mit der Realität haben diese Wünsche nur so gut wie gar nichts zu tun. Die allermeisten Menschen sterben in unserem Land nach wie vor und immer mehr in einem Krankenhaus. Da lebt man 15 Jahre im Altenheim und dann kriegt man Atembeschwerden, ab ins Krankenhaus. Und dann verbringen sie ihre letzten Wochen im Krankenhaus, nicht zu Hause und auch oft nicht im Altenheim. Und ich bin so froh, dass ich jetzt in den letzten Jahren durch die Palliativbewegung, Hospizbewegung, Aidshilfe, Krebshilfe, dass das Thema Sterben so ein wenig enttabuisiert wurde. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Segen. Und ich wünsche mir, dass das noch stärker ins öffentliche Bewusstsein gerät. Bei uns in Rheinhessen, ein paar Dörfer weiter, da hat eine Gruppierung ein Hospiz bauen lassen oder ist gerade dabei mit 12 Plätzen, also auf dem Dorf. Und die Bevölkerung hat gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Wir können doch hier nicht am Rande unseres Dorfes hier so ein Sterbehaus haben, wo die Leute nur hingehen, um zu sterben. Und sie haben dagegen ziemlich viel Wind gemacht, weil sie nicht ertragen konnten, dass am Rande ihres kleinen Dorfes ein Haus gibt, in dem Menschen aus keinem anderen Grunde hingebracht werden, um ihnen noch schmerzfrei und unter sehr guter Betreuung und liebevoller Betreuung ihre letzten Wochen und Tage zu ermöglichen. Und wer einmal in einem Hospiz jemand begleitet hat, der weiß, dass das ein ganz großer Segen ist, diese Häuser. Ein ganz großer Segen ist. Aber der Reihe nach. Mein erster Punkt, ich will leben. Wir wollen ja alle leben. Wir haben ja auch nur das eine Leben. Also müssen wir irgendwas draus machen. Also wollen wir alle gesund sein. Das klappt zwar in den seltensten Fällen, aber wir wollen gesund sein. Wir wollen alle in sein und wir wollen die Frau unseres Lebens finden und den Glückstreffer im Lotto. Wir wollen uns selbst verwirklichen in der Sexualität und im Sport. Und manchmal müssen selbst Kinder auf diese Welt kommen. Nicht, weil das so schöne Kinder sind, sondern damit meine Selbstverwirklichung verkomplettiert wird. Damit ich damit sagen kann, ich habe sogar Kinder in diese Welt gesetzt. Wir wollen immer mehr und immer etwas anderes und immer etwas scheinbar Besseres, auf jeden Fall immer etwas Dringenderes. Und so werden wir Menschen in unserem Leben regelrecht gezwungen, immer schneller zu leben. Das kennen wir mit den Handys und mit der ganzen technischen Entwicklung. Und heute haben junge Leute, junge Erwachsene eine Wahnsinnsangst im Leben. Wisst ihr was? Die Angst, etwas zu verpassen. Sie haben Angst, sich zu entscheiden. Soll ich eine Motorradfreizeit in Skandinavien buchen? Und dann tun sie das nicht, weil sie sagen, wenn ich diese Motorradfreizeit buche, entscheide ich mich gleichzeitig gegen 10 andere Motorradfreizeiten. Also ich schließe etwas aus. Menschen haben es heute viel schwerer, nach meiner Erfahrung als Seelsorger, ihr Leben zu meistern. Und irgendwann, während wir so versuchen, das Leben in vollen Zügen zu genießen, da werden wir vielleicht oder wenigstens einige etwas hellhörig. Es gibt so viele Menschen, Gruppierungen in unserem Land, die können da gar nicht mit. Die erleben das gar nicht, dieses schnelle, wertvolle Leben, dieses Streben nach Gesundheit, nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Geld. Alte Menschen und kranke Menschen, Stadtstreicher und Gefangene, 80.000 jedes Jahr in Deutschland, Schwerstbehinderte und Geisteskranke, Suchtkranke und Frustkranke, Einsame und Ziellose, Depressive und Hypochonder, Mütter und Karrieremenschen, die kriegen das gar nicht mit. Sie sind so in ihrem Lebensstil gefangen, und sie, an ihnen geht das Leben im großen Stil einfach vorbei. Das ist die Realität. Wir dürfen das Leben genießen, liebe Freunde, aber wir sollten möglichst nicht vergessen, dass unser Leben nur ein geliehenes Leben ist. Und dass Gott uns in eine Welt gesetzt hat, wir sind seine Wunschkinder. Er möchte, dass wir leben, er möchte, dass wir genießen, aber dass es nur ein geliehenes Leben ist und du nicht nur den Hauch einer Garantie hast, dass du morgen noch genauso leben kannst, wie du heute lebst. Denkt an den Samuel, wie heißt der Samuel? Haft? Nee, Samuel. Bitte? Samuel Koch, von dem habe ich über Weihnachten 2 seiner Bücher gelesen, der von einer Minute auf der andere nur noch denken kann, essen kann, trinken kann, aber alle Körperteile nicht mehr bewegen kann. Ein völlig anderes Leben. Kann Gott aus diesem völlig anderen Leben noch ein wertvolles Leben machen? Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, solltet ihr mal diese Bücher lesen. Ihr werdet sehr, sehr demütig werden. Sehr, sehr demütig. Und wenn es euch demnächst am Rücken kratzt und ihr könnt einen kleinen Rückenkratzer nehmen und euch da am Rücken kratzen, dann wisst ihr, der Samuel Koch, der kann das nicht mehr, nie wieder. Der braucht immer eine fremde Hilfe. Dann seid ihr selbst dankbar für ein Jucken am Rücken. Aber so ist das Leben. Dann steht aber auch fest, wir wollen leben, ich will leben, jeder Mensch will und das ist gut so, denn wir sollen ja nicht als Suizidgefährdete auf diese Welt kommen und nur noch hier versuchen, das Leben zu beenden. Nein, nein, gut zu leben. Gott will, dass du lebst. Aber fest steht auch, ich muss sterben. Und die Bibel spricht an dieser Stelle eine sehr klare und eine sehr deutliche Sprache. Und ich glaube, das ist außer dem Christlichen, keine andere Institution gibt, die uns so klar und deutlich etwas zu diesem Thema sagt. Es wirkt geradezu befreiend, wenn die Bibel uns nicht einnebelt mit irgendwelchen Inkarnationslehren oder Seelenwanderungen und was es alles gibt in diesem Bereich. Franz Beckenbauer, unser aller Kaiser, der hat mal vor Jahren einem Fernsehinterview gesagt, er glaubte an die Reinkarnation und er würde dann irgendwie nach diesem Leben wiederkommen als Mensch oder als Tier. Aber er hätte so ein stressiges Leben und da würde er doch sich wünschen, dass er mal als ganz einfaches Tier auf die Welt kommt, zum Beispiel als Regenwurm. Ja, hat er gesagt. Und dann habe ich gedacht, oh, das finde ich super. Ich bin ja Hobbyangler. Vielleicht kann ich mal mit Franz Beckenbauer angeln gehen, ich weiß ja nicht. Ne? Aber Und die Bibel sagt uns mit einer absoluten Deutlichkeit, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist dem Menschen bestimmt, Martin Luther hat übersetzt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nicht immer wieder bei der Reinkarnation, nein, einmal. Und danach kommt der Gang vor das Angesicht Gottes. Wer hat denn da die Marke gesetzt? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Also nicht der Mensch hat es sich selbst ausgesucht, wann er stirbt, sondern es ist ihm gesetzt. Und ich bin überzeugt, das trifft auch auf jeden Suizidfall zu. Wir Menschen leben in dem Wahn, wir können uns mit einer Tablette oder mit einem Strick selbst das Leben nehmen und Gott ein Schnippchen schlagen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Gott setzt das Ende fest, wie immer das auch aussieht. Wer hat die Marke gesetzt? Das kann nur der Gott sein, den die Bibel den Höchsten nennt. Den Gott, über den kein anderer mehr kommt. Also allerhöchste Instanz. Sie nennt ihn Adonai, Herr der Herren, oder Jahwe, der Gott, der ist und war und der immer da sein wird. Oder sie nennt ihn Zebaoth, Herr der Herrscharen, der Herr der Millionen von Engeln. Oder sie nennt ihn, oder er nennt sich selbst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Nur einer hat die Schlüssel des Todes. Nur einer kann uns aufschließen oder zuschließen. Das ist Jesus, der auferstandene Herr. Und das ist so wichtig zu wissen, ob mir aufgeschlossen wird. Und das erfährst du nicht erst, wenn du gestorben bist, sondern das können wir hier schon erfahren. Wir alle werden vor Gott treten, alle Menschen, und alle Menschen werden ihre Knie beugen, sagt die Bibel, schon im Alten Testament, und werden bekennen, du bist Herr. Alle Menschen werden ihre Knie beugen und werden nicht bekennen, du hast mich ungerecht behandelt. Nein, du bist Herr. Du hast alles richtig gemacht. Sie werden ihn ehren. Sie werden ihn nicht anklagen, sondern sie werden ihn ehren, weil Gott ein gerechter Gott ist. Und die Bibel lädt uns ein, heute schon unsere Knie vor ihm zu beugen und heute schon zu bekennen, du bist der Herr im Leben und im Sterben und für alle Ewigkeit. Und wir wären also Narren, wenn wir uns nicht schon heute auf diese Begegnung mit Gott einstellen würden. Und darum betet der alte Mose im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Ihr könnt ganz sicher sein, 100% sicher, die allermeisten Menschen sterben nicht klug. Die allermeisten Menschen verdrängen bis zum letzten Atemzug. Und das hat groteske Züge. Grönemeyer, der Sänger Grönemeyer, hat ja seine Frau durch Krebs verloren, hat ein Lied geschrieben, Abwärts heißt das. Und da schreibt er von der Schussfahrt durchs Leben, was sie alles so miteinander gemacht haben. Und dann schreibt er, wir waren auf der Schussfahrt durchs Leben und wir haben die Wahrheit, nämlich dass die Frau im Sterben liegt und sterben wird, bis zum Schluss, so gut wie es ging, verlogen. Liebe Freunde, ich bin 38 Jahre verheiratet. Und wenn ich sterbe oder meine Frau stirbt und ich lüge quasi, ich verlogen, ich sage ihr nicht die Wahrheit, dass sie sterben wird. Ich kann mich nicht verabschieden. Ich kann meine Trauer keinen Ausdruck geben. Wie schrecklich, wir haben die Wahrheit so gut wie es ging verlogen. Permanentes Verdrängen. Die meisten Menschen bereiten sich nicht auf ihre letzte Reise vor und sie sterben eigentlich auf Raten. Warum? Weil sie eine panische Angst haben, nicht nur vor dem Tod, sondern auch vor dem Sterbeprozess, also der Art und Weise, wie sie sterben müssen. Und sie tun alles dafür, um nicht sterben zu müssen. Alles. Schaut euch die Zeitungen an. Und die Zielgruppe der Leute 50 plus, die sind ja besonders beliebt in allen möglichen Boulevardzeitschriften und Fernsehzeitschriften. Das ist vollgepackt. Leute, ihr könnt gesund leben, kauft euch noch das Mittelchen, die Hunderte von Mittelchen, damit wir noch fit sind bis ins hohe Alter. Und jeder Mensch verdrängt, oder die meisten Menschen verdrängen die Tatsache, dass irgendwann auch kein Mittelchen mehr hilft, auch keine Knoblauchpillen mehr. Müsst ihr mal im Bibel-TV, das ärgert mich manchmal, wie dafür für Knoblauchmittel geworben wird, als ob man dem Schöpfer damit entkommen könnte. Also vielleicht da kannst du damit dem Teufel entkommen, weil der keinen Knoblauch mag, aber nicht unserem Schöpfer. Wir kennen alle kleine Panikattacken, wenn du beim Arzt bist, wenn du eine Diagnose hast, oder du befürchtest, du könntest was Ernsthaftes haben. Das riecht uns gleich an. Das sind Sterben auf Raten. Es macht uns Sorge. Vielleicht habe ich jetzt ja doch eine ernste Krankheit. Und wir sehen uns manchmal schon auf dem Sterbelager. Und ich weiß noch, als ich ein Junge war von vielleicht 12, 15 Jahren, und wir hatten so unsere Familientreffen mit Onkel und Tanten, da habe ich mich immer gewundert, warum unterhalten die sich alle über Herztabletten, über was weiß ich, Schlaganfallmittel und irgendwelche, alle tauschten ihre Mittel aus, damit man noch ein bisschen weiter leben kann. Es sind Anzeichen, dass wir mit dem eigenen und dem fremden Sterben uns nicht ausreichend beschäftigt haben. Und die Bibel sagt uns auch warum. Die Bibel sagt uns, der Tod ist der letzte Feind. Er wird nie dein Freund werden. Er ist ein Feind. Und wenn wir in den Zeitungen lesen, so oft lesen, er hat jetzt seine Erlösung gefunden, dann ist das auch in den allermeisten Fällen nicht wahr. Es sei denn, er war ein so unmöglicher Mensch, dass sie besser geschrieben hätten, wir haben unsere Erlösung gefunden. Das gibt es öfter. Aber der Tod kann nur dann eine Erlösung sein, wenn wir wissen, wo wir nach diesem Leben sein werden. Sonst bleibt es eine ganz ungesicherte Sache. Und der Tod ist ein Feind, der uns Angst macht. Wie gehe ich nun damit um? Mit der Tatsache, dass ich sterben werde? Wenn die Bibel uns dazu etwas sagt, dann weil sie uns helfen will. Weil sie auf unserer Seite steht und auf keiner anderen Wegstrecke, ihr Lieben, brauchen wir mehr Beistand von Gott, seinem Wort und von Menschen, aber auch von ausgebildetem Personal als auf unserer letzten Wegstrecke. Und schiebt das bitte jetzt nicht mal weg auf, wer war das? Spartacus ist gerade gestorben, der Schauspieler mit 103 Jahren. Rechne nicht damit, dass du 103 wirst. Rechne auch nicht damit, dass du 50 wirst. Oder 20. Weil du es nicht weißt. Und deswegen sagt die Bibel, wir sollen uns zu jeder Lebensphase darauf einstellen, dass wir endliche Menschen sind. Ein Unfall, eine Krankheit kann uns in Sekundenschnelle in den Zuschauerraum des Todes befördern und wir erleben ganz andere Zustände. Manchmal haben wir sie nicht erwartet oder oft haben wir sie nicht erwartet. 100.000 Mal in Deutschland versuchten Menschen, mindestens 100.000 Mal, das sind nur die angezeigten Fälle, versucht ein Mensch Selbstmord, heute spricht man ja von Suizid, aber oft ist es echter Selbstmord, ein bewusstes Plan, sein Leben ein Ende zu setzen, ist nicht immer nur eine Verzweiflungstat. Und etwa 10.000 gelingt es. Wir haben Panik da vor dem Coronavirus. Da sind jetzt schon, was weiß ich, 600 Menschen gestorben. Aber nur in Deutschland sterben jedes Jahr über 10.000 Menschen an Selbstmord, an Selbsttötung. Interessant, ne? Warum haben wir davor eigentlich nicht mehr Angst? Meist ist das nur ein Hilfeschrei, bei den 100.000 Fällen, aber 10.000 Mal kommt er es eben auch zu spät. Und dann lese ich in der Bibel von dem Erzvater Abraham, also Altes Testament, für die, die sich auskennen, ganz am Anfang der Abraham, und von ihm heißt es, er verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war. Es gibt also einen Zustand, in dem ein Mensch stirbt und er ist nicht mehr lebenshungrig, sondern er ist pappsatt. Da geht kein Kotelett mehr rein. Und deswegen verweigern auch Menschen am Ende ihres Lebens irgendwann die Nahrung. Sie wollen nicht mehr essen. Und sie zeigen damit an, ich bin pappsatt. Ich habe genug. Ich will nicht mehr leben. Ein schöner Zustand, irgendwann satt zu sein. Wie kann ich mein eigenes Sterben erleben und nicht nur über mich ergehen lassen? Wie kann ich aktiv sein und nicht passiv einem Tod ins Auge sehen? Nun, zunächst einmal gibt Gott ein Versprechen, dass er uns bis an unser letztes Stündchen nicht allein lässt, nicht eine Sekunde. Bitte genau hinhören. Jesaja 46, Vers 4. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, wenn ihr grau werdet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Am Anfang unseres Lebens werden wir getragen. Und am Ende unseres Lebens werden wir wieder getragen. Da müssen wir uns helfen. Und da trägt uns Gott durch. Wie ein Kind getragen wird, so trägt er auch den alten und sterbenden Menschen erlebt. Ich habe das oft erlebt. Und ich habe gemerkt, Sterben ist nicht das Grausame. Das, was mich am meisten bewegt hat, war, als mein Vater starb und wir reisten alle 6 Kinder an mit unseren Ehepartnern und Enkelkindern, haben ihm Lieder gesungen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt kommt bitte alle nochmal alleine in unser Zimmer. Und dann gingen wir, also immerhin schon 12 Personen, Kinder und angeheiratet, und wir sind alle zum Papa gegangen und haben uns gesetzt, und der Papa hat einen jeden von uns etwas mit ins Leben gegeben und hat uns gesegnet. Wir kamen alle raus und wir konnten alle nicht reden, weil wir so geflasht waren, würden wir heute sagen. Der sterbende Vater denkt an uns 12 Kinder und angeheiratet und segnet uns im Namen Jesu und hat uns allen einen Satz gesagt, den wir uns alle nicht weitergesagt haben, weil das ist für jeden ein Schatz. Mir hat er gesagt, das verrate ich euch, diene dem Herrn Jesus mit Freuden. Und dieser Segen hat sich bis heute bewahrt. Selbst in meinen Zeiten, wo ich 5 Jahre lang Tag und Nacht meine Rheumaschmerzen hatte, war ich im Dienst und habe dem Herrn mit Freuden gedient. Ich glaube, das sind die Auswirkungen des Segens meines Vaters, damals, als er gestorben ist. Und ich bin davon überzeugt, Christen sterben anders als Nicht-Christen. Und sie sterben aber nur dann anders, wenn sie 2 Dinge in ihrem Leben beherzigen. Und jetzt bitte ich euch, genau zuzuhören und sehr ehrlich zu sein. Wir können nur dann anders sterben, ich habe das am ersten Abend schon mal gesagt, glaube ich gestern, wenn wir nicht nur auf unsere Beziehung zu Gott pochen, sondern wenn wir auch alles tun, was in unserer Macht steht, um in unserer Beziehung mit unseren Mitmenschen zu leben, in Frieden. Manchmal klappt das nicht, aber ich muss ein freies Herz haben und sagen, egal, auch wenn es nicht klappt, die Beziehung zu meinem Kind ist gestört, aber ich habe alles getan, um mich zu versöhnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sterben Menschen oft nicht, weil sie klammern, weil sie wissen, so will ich eigentlich gar nicht vor Jesus treten. Ich habe eine Frau beerdigt, die hat mich an ihrem Todestag rufen lassen aus der Gemeinde. Da war ihr Sohn und die Schwiegertochter dabei. Und dann sagt sie, ich muss euch etwas sagen, bevor ich sterbe, bevor ich zu Jesus gehe. In der Nacht, als die Russen kamen, die Frau war, ich weiß nicht, 76, sag ich mal, plus minus 3. Als die Russen kamen, bin ich in dieser Nacht, ist meine Mutter vergewaltigt worden und ich als 15-jähriges Mädchen bin ich 7-mal vergewaltigt worden. Und anschließend war ich schwanger. Und meine frommen Eltern haben mich zu einer Frau gebracht, die das Kind weggemacht hat. Und seitdem, mein ganzes Leben lang, habe ich Schuldgefühle. Ich bin damit bis heute nicht klargekommen. Und ich habe es niemandem gesagt. Und dann habe ich sie im Namen des dreieinigen Gottes, habe ich sie freigesprochen von ihren Schuldgefühlen. Denn Schuld war der Russe. Schuld waren die Eltern. Aber nicht sie. Aber sie hatte ihr ganzes Leben lang darunter zu leiden. Wir brauchen diese Freiheit. Und man muss nicht warten, bis man stirbt, um mal etwas zu bekennen. 17 Millionen deutsche Männer sind aus dem Krieg noch nach Hause gekommen. Neben den vielen, die gefallen sind. Ich kenne fast keinen Mann, der bekannt hat, ich habe im Krieg so viel Unheil angerichtet. Mein Vater hat mir auf dem Sterbebett gesagt, als ich bei ihm war, gesagt, Hilmar, du hast mich als Kind immer gefragt, ob ich im Krieg Menschen getötet habe. Und ich konnte dir das nie sagen. Er konnte ja nicht darüber reden, weil er immer diesen Schüttelfrost bekam. Er sagte, heute möchte ich dir darauf eine Antwort geben. Ich habe sehr viele Menschen getötet. Aber nicht, weil ich sie ermorden wollte, sondern weil ich Angst hatte um mein eigenes Leben. Und der Herr Jesus hat mir alles vergeben. Das weiß ich schon. In der Gefangenschaft habe ich diese Vergebung erlangt. Ihr Lieben, wir brauchen ein reines Gewissen mit unserer Vergangenheit. Egal wie die aussah. Und es ist nicht schlimm zu bekennen, ich habe irgendwann in meinem Leben mal etwas ganz Böses getan. Schlimm ist es, Schuld nicht vor Gott zu bringen. Und manches kann man nicht mit sich alleine ausmachen. Manches muss auch vor Menschen bekannt werden. Und dann kann euch dieser Mensch im Namen Jesu die Vergebung aller Schuld noch einmal zusprechen, auch wenn Jesus euch schon vergeben hat. Jesus sagt im Buch der Offenbarung, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal. Christen können selig sterben. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt nichts anderes als glücklich sterben. Glücklich, weil man nicht mehr allein ist, wenn ich Gott vertraue. Und wie dein Ende auch immer aussieht, er wird deine Hand eines Tages auf deine Schulter legen und zu dir sagen, hab keine Angst, dein Vater ist bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin der Allerhöchste. Vor wem sollte dir grauen? Diesen Zuspruch. Freut euch darüber. Ich weiß noch, wie ich meine erste, bei einem Besuch den ersten Menschen erlebt habe, der gestorben ist. Das war eine über 80, 85-jährige Frau und eine sehr, sehr fromme Frau. Und die lag schon eine Woche in so einem Koma. Und dann sagen sie, wir haben damit der Lieder gesungen, dann sang sie die dritte Strophe, die sang sie ganz leise, aber klar mit und machte die Augen auf. Und wir haben geguckt und das war so, wie ich es euch sage. Und sie hat nicht gelächelt, sie wurde angestrahlt. Ich habe sofort an Mose gedacht, wie er vom Berg mit den 10 Geboten herunterkam und er musste eine Decke über seinen Kopf tun. Ich habe sofort dran gedacht, ich bin ja frommer Mann, also Und dann wurde die angestrahlt. Wir haben gestaunt, haben zu Ende gesungen und das Lied war fertig. Da hebt sie ihre Hand und sagt, ach, da bist du ja, Herr Jesus, wie schön. Und packt zu und ist beim Herrn. Seit diesem Tag hat Gott mir meine Angst, meine eigene Angst vor dem Sterben genommen. Und ich habe sofort gesagt, Herr, ich bitte um Wiederholung. Nicht so schnell, Aber so möchte ich auch sterben. Ihr lieben Christen sterben anders, weil wir einen liebevollen Papa im Himmel haben, der uns abholt, wenn es soweit ist. Und weil wir wissen, dass das Ende unseres Lebens nicht ein Ende ist, sondern Vollendung. Und weil wir wissen, dass das Schönste erst noch kommt. Und noch ein wichtiger Satz. Wir sagen oft den Sterbenden nicht die Wahrheit. Die allermeisten Sterbenden möchten nicht mehr belogen werden. Und dennoch werden sie belogen. Von Ärzten. Und die Krankenschwester dürfen es oft nicht sagen, wenn die Ärzte es nicht sagen. Die Verwandten trauen es sich nicht zu sagen. Warum nicht? Wenn jemand kurz vor den Toren der Ewigkeit steht, ihm zu sagen, du, jetzt wirst du bald bei Jesus sein. Freu dich drauf. Und dann sagt der Sterbende fast immer, ich weiß ja. Aber um ihn herum wird einfach weiter gelogen, weiter Medizin praktiziert. Und ich habe schon so manchen Arzt im Krankenhaus gefragt, ist diese Frau oder dieser Mann krank und können Sie ihm noch helfen oder liegt er schon in einem Sterbeprozess? Da habe ich mich manchmal gestritten, bis sie sagen, ja, eigentlich, nein, wir können ihm nicht mehr helfen. Ich sage, dann bitte bringen Sie ihn zurück ins Altenheim, dort kann er besser gepflegt werden bis zu seinem Tode als hier im Krankenhaus. Sterbende zerbrechen nicht, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Sie sind in der Regel sehr, sehr dankbar dafür. Und Christen wissen ganz sicher, und darauf dürfen wir uns vorbereiten, dass wir nach dem Leben, nach dem Sterben weiterleben. Seid ohne Sorge, sagt Jesus. Und habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut mir. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Wir haben also die Wahl, auf Jesus zuzuleben und heimzukommen zu unserem Vater im Himmel. Wir haben vor 4 Jahren eine liebe Frau aus dem Ältestenkreis verloren, innerhalb von ein paar Wochen. Und das war eine große Trauer, weil sie so ein unglaublich wertvoller Mensch war. Der einzige Mensch, von dem ich sagen könnte, wenn es Engel gibt, die in Menschengestalt auf dieser Erde sind, dann haben wir gerade einen beerdigt oder sind gerade dabei. Und dann habe ich in der Trauerfeier gesagt, wir haben die Judy sehr, sehr lieb gehabt. Aber Jesus und der Papa im Himmel haben sie noch mehr lieb gehabt. Der wollte nicht länger auf sie warten. Denkt dran, wir leben in einer Beziehung zu unserem Gott. Er liebt euch abgrundtief. Und wenn er euch zu sich holt und mich, dann weil er uns bei sich haben will. Ist das nicht ein sehr schöner und auch tröstlicher Gedanke? Und dann wird Gott sein großes Herrentaschentuch hervorziehen und wird abwischen alle unsere Tränen, die wir auf dieser Welt gelebt haben. Was für ein Gedanke. Der große Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, tröstet uns höchstpersönlich. Und er weiß genau, was ihr erlebt habt. Während der vielen Jahre, wo ihr euer Leben genießen wolltet und konntet und oft nicht geschafft habt und es nicht hinbekommen habt und durch Beziehungscrash hindurch und Versagen und was es alles in unserem Leben gibt an Höhen und Tiefen, er weiß alles. Und jede Träne, die wir auf dieser Erde weinen, ist nicht vergeblich. Die wird bei Gott gezählt und wahrgenommen. So groß ist unser Gott. Wir können uns das kaum vorstellen. Und deshalb wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr nach diesem Gott euch ausstreckt und euer Leben an ihm festmacht. Er hat gesagt, achtet deshalb genau darauf, was ich euch jetzt sage. Wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Todesurteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon jetzt überschritten. Was für eine Verheißung und für ein Versprechen. Ewiges Leben beginnt nicht, wenn wir sterben, sondern ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo ich zu Jesus gehe und erkenne, er hat alles für mich getan. Er hat den Tod überwunden, er hat meine Schuld vergeben und sagt, Herr Jesus, ich möchte dir vertrauen. im Leben und im Sterben. Da beginnt dein ewiges Leben. Dein Halt außerhalb deiner Existenz. Da wirst du gehalten. Von dem Moment an ist er in deinem Leben real und präsent. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch ganz klare Sachen mit Jesus machen. Ich habe einen Mann gehabt, der war an die 80. Und er kommt an einem Abend wie diesem nach vorne und er weint. Ich sage, lieber Bruder, ich wusste, dass er zur Gemeinde geht. Warum weinst du? Sagt er, ich habe mich mein ganzes Leben lang immer davor gedrückt, mich auf die Seite von Jesus zu stellen. Ich habe niemals einem Arbeitskollegen erzählt, dass ich Christ bin. Ich habe immer nur gesagt, ich gehe in die FEG. Aber dass ich meinen Halt in Jesus Christus gefunden habe, habe ich mich nicht getraut zu sagen. Und deswegen bekenne ich heute hier, dass ich meinen einzigen Halt im Leben und im Sterben in Jesus Christus getauft, Mitglied der Gemeinde, ganz unauffällig, war, er ist nie aufgefallen, aber er hat nie seinen Herrn bekannt. Ich glaube, dass das eine wichtige Hilfe ist, damit wir uns auch auf unser Sterben vorbereiten können. Wenn Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also wir bekennen uns zu Jesus und gleichzeitig bekennt unser erhöhter Herr vor seinem Vater im Himmel. Oh, da unten der Paul, siehst du gerade, Papa, der hat jetzt gerade sich bei mir eingeklinkt. Der möchte mir ab heute vertrauen und dir auch und dem Heiligen Geist auch. Und dann jubeln die Engel und es gibt eine große Party. Und wir meinen das sehr oft so gering. Wissen die Menschen um dich herum, dass du deinen Halt in Jesus gefunden hast? Oder wissen sie nur, in welchen Verein du gehst? Das ist zu wenig. Und wenn du möchtest, darfst du das hier und heute auch bekennen. Ich möchte alleine auf der Seite von Jesus stehen. Und das nach dem Schlusslied oder während des Schlussliedes zu, nach vorne kommen. Noch einige kurze Gedanken. Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, sagte auf dem Sterbelager Folgendes. Bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Wir sollten nicht warten bis zur letzten Sekunde. Manchmal entscheiden sich Menschen noch auf dem Sterbelager für Jesus. Einer von 50.000 oder 100.000. Mehr sind es nicht. Die allermeisten Menschen, drei Viertel, bekehren sich zwischen ihrem 12. und ihrem 25. Lebensjahr auf dieser Welt. Und nur ganz wenige im fortschreitenden Alter. Und von daher lädt uns Gott immer ein, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, trefft heute eine Entscheidung und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Sie sagt, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Oh, Entschuldigung, der wird gerettet werden. Und in der Offenbarung, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Und er steht nicht vor irgendeiner Tür, liebe Freunde. Er steht vor deiner Tür. Und er klopft an und bittet darum, dass wir ihn hereinlassen. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Gott kann eines nicht und wird eines niemals tun. Er wird nicht an deine Herzenstür anklopfen und dann mit Gewalt die Tür öffnen. Er ist ein Gentleman. Er bittet dich. Lass mich doch in dein Leben. Und wenn du ihm die Tür öffnest, dann kommt er in dein Leben. und dann bist du ein Mensch der Ewigkeit mit einer richtigen Gewissheit. Ich bin und bleibe ein Kind Gottes, was auch geschieht, weil er mich durchträgt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann bist du jetzt eingeladen, während des Liedes hier nach vorne zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dein Kind sein. Und dann dürfen wir miteinander ein Gebet sprechen oder ablesen. Ich habe hier die Karten hier vorne liegen, die liegen dort hinten auch. Ein ganz einfaches Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen für Zeit und Ewigkeit. Du bist herzlich eingeladen. Weil Gott dich so unglaublich liebt, möchte er dich an sein Herz ziehen. Und wenn du schon Christ bist und du weißt das auch, aber du hast diesen Zweifel immer wieder in deinem Herzen, bin ich gut genug? Mache ich genug für den Herrn? Bete ich genug? Gehe ich genug in die Gemeinde? Spende ich genug? Dann sage ich, nein, du tust von allem nicht genug. Du brauchst einen Glauben, der dir versichert, ich bin und bleibe ein Kind Gottes, unabhängig von meiner Leistung, meiner frommen Leistung. Der Teufel hat, dem ist es ein kleines, dir dieses Leistungsdenken, in dieses Leistungsdenken hineinzukommen und dich wieder zu verunsichern. Du brauchst die Gewissheit des Heils, deiner Errettung. Und wenn du sagst, da habe ich immer wieder mit zu kämpfen, dann lade ich dich ein, komm nach vorne und füll mal diese Hingabekarte aus. Und da kannst du reinschreiben, mein nächstes Wachstumsgebiet ist, ich möchte daran festhalten, dass ich für immer ein Kind Gottes bin. Und dann schreibst du hier deinen Namen rein und das Datum, legst das in deine Bibel und dann prüfst du mal, was Gott in den nächsten 4, 6, 8 Wochen macht, wenn wir hier zusammen gebetet haben und ich dir im Namen des dreieinigen Gottes zuspreche, du bist sein Kind für Zeit und Ewigkeit. Für dich ist Jesus am Kreuz gestorben. Und dann danke ihm eines Tages, wenn du merkst, diese Gewissheit in mir, die ist ganz neu entstanden. Ich fürchte nicht mehr den Tod. Ich fürchte auch nicht mehr das Sterben, weil der Herr ist mein Hirte. Und er ist der, der mitgeht, der mitgehende Gott. Er ist der, der mich trägt, wenn niemand mehr etwas tragen kann. Wie ein Kind wird er dich auf die Arme nehmen und in sein Reich führen. Gott segne euch. Und ihr dürft jetzt, wenn ihr möchtet, für euch beten lassen. Und ich sagte gestern Abend schon, mir ist das überhaupt nicht peinlich. Bei euch ist das hier, ihr seid ja nicht so die Aufsteher und nach vorne Geher. In Süddeutschland sind die Leute da völlig hemmungslos. Die kommen schon, bevor ich überhaupt fertig bin mit dem Entscheidungsaufruf. Kein Scherz. Aber dennoch lade ich ein, weil ich es für so wichtig halte, öffentlich auf der Seite Jesu zu stehen. Alles, was nur in deinem Herzen abgeht, kann dir der Feind ganz schnell wieder wegnehmen. Aber wenn du vor Gott und vor den Menschen dich bekennst, bin ich überzeugt, das ist für dich eine ganz starke Hilfe, dass du festhältst an deinem Glauben. Ich weiß, manche sehen das anders, dürft ihr gerne machen, aber ich bin trotzdem davon überzeugt. Alles, was wirklich wichtig ist im Leben, geschieht öffentlich. Ich habe auch nicht irgendwo in einem Keller meine Frau geheiratet, sondern das war öffentlich. Dann habe ich mir den Ring an den Finger gesteckt und jetzt weiß jeder, ich bin verheiratet. Dafür ist er da. Ja, und ich habe den auch in meinem Leben Gott sei Dank nie abtun müssen, weil ich auf Abwägen gegangen bin. Dafür bin ich Gott dankbar, ist auch Gnade. Seid herzlich eingeladen. Wir singen jetzt ein Lied, stehen dazu bitte auf und ich lese uns jetzt noch ein Gedicht. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Da muss ich mich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Amen.